Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Heute nehme ich Sie mit auf eine Reise mitten in eines der Krisengebiete der Welt. Seit mehr als 4 Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Fast jeden Tag gibt es neue Berichte über neue Angriffe, über zerstörte Häuser und Wohnungen, über Tote und Verletzte. Und wenn man dann die vielen Berichte liest und hört, dann fragt man sich vielleicht, was kann man da tun? Wie kann man da überhaupt helfen? Mein Gast heute hat diese Frage ganz praktisch beantwortet. Er fährt regelmäßig an die Front, zieht sich eine schusssichere Weste über, sucht das Gespräch mit den Soldaten und betet für sie. So kam er zu seinem Spitznamen, der kugelsichere Prediger. Herzlich willkommen, Manuel Weber. Hallo.
Hallo.
Manuel, erstmal zu deinem Spitznamen. Ein richtiger Prediger bist du ja gar nicht. Du hast einen ganz normalen Beruf, mit dem du dein Geld verdienst. Was ist das?
Ich bin selbstständig und verkaufe Bauelemente so im Außenbereich, also Terrassendächer, Carports, Markisen, Wintergärten etc.
Also sehr, sehr was Handwerkliches. Wie bist du denn dann zum Predigen gekommen? Das hast du ja schon gemacht, bevor du in die Ukraine gefahren bist.
Ja genau, also ich predige ab und zu schon mal bei uns in der Gemeinde und in der Ukraine ist es so, dass ich da tatsächlich mit einem Team von Pastoren unterwegs bin, aber der Einzige bin, der predigt, was einfach daran liegt, dass die Ukrainer halt, sie sind halt nicht in der Armee, sind Zivilisten, die Soldaten, die wir treffen, die wissen, die fahren heute Abend wieder oder morgen wieder zu ihren Frauen nach Hause und da tun sich die Pastoren schwer damit hinzugehen und mit denen zu sprechen, zu beten, zu predigen, weil sie ja einfach so die Angst haben, nicht ernst genommen zu werden oder ja, so ein bisschen, dass man sagt, ja, was wollen die uns erzählen? Die schlafen heute Abend wieder in ihrem sicheren Bett zu Hause bei ihren Frauen und ich bin da in einer Situation, bis ich die Soldaten treffe, bin ich 3000 Kilometer gefahren. Ich habe meistens einen Krankenwagen dabei oder Verbandsmaterial. Ich müsste nicht da sein und da komme ich mit einer ganz anderen Ausgangslage hin und da hören die mir auch zu und deswegen ist dann meine Aufgabe, obwohl ich mit zum Teil der einzige Laie in dem Team bin, dann diesen Part zu übernehmen, mit den Soldaten zu beten und zu predigen.
Das heißt, du kommst ja da nicht als Tourist dahin, also wer reist schon freiwillig an so einen Ort und dann steht die Frage vermutlich bei den Soldaten schon direkt in den Augen, was macht der denn hier? Ich stelle mir vor, dass das genau der Ansatz für dich dann ist, zu sagen, ja, ich kann euch was erzählen. Oder ist das so eine Situation? Muss ich mir das so vorstellen?
Ja, also die rechnen ja mit viel, aber nicht, dass da ein Deutscher kommt, um mit ihnen zu beten oder eine Andacht zu halten. Also im ersten Moment sind viele überrascht, aber ich meine mittlerweile, ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, viele kennen mich schon oder haben schon von mir gehört, das spricht sich auch so ein bisschen rum. Genau, also es ist durchaus so, dass am Anfang ja, vielleicht der ein oder andere tatsächlich überrascht ist, aber doch alle bleiben, alle zuhören und die Resonanz ist auch immer wieder eine große Dankbarkeit, eine große Offenheit, die Leute hören zu, die ja, es ist einfach so, es ist ja auch mal eine willkommene Abwechslung. Ne? Die Soldaten unter sich, worüber unterhalten die sich so? Ne? Schon mal über ihre Familien oder über Krieg, über die Situation an der Front. Und wenn dann mal jemand kommt und mit ihnen betet, sich Zeit nimmt, mal zuhört, auch mal mit einer positiven Botschaft kommt, ja, das ist auch einfach, ja, wird sehr offen angenommen und die Soldaten sind einfach froh und dankbar drüber.
Hm. Du engagierst dich jetzt schon ein paar Jahre für die Ukraine. Ich habe das eben erzählt, man kennt die Bilder aus dem Fernsehen und sitzt dann in seinem Sessel und denkt, na, irgendwie müsste man vielleicht mal, aber wie? Wie war das denn bei dir? Was war denn so der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, nee, ich stehe jetzt auf, ich gehe dahin, ich muss was tun? Gab es da so einen Moment speziell für dich?
Also ich hatte vorher gar nicht irgendwie Bezug zur Ukraine. Also ich war vor Kriegsbeginn nie in der Ukraine und hatte jetzt auch irgendwie kein besonderes Herz für dieses Land. Aber ich helfe allgemein gern, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Ich war schon in den Flüchtlingslagern in Griechenland, in anderen Ländern, wo ich geholfen habe. Und Ukraine, als der Krieg ausbrach, das war halt ein Land, was man erreichen kann. Ne? Das ist halt nicht so wie Sudan oder Myanmar oder Israel, Gaza, wo man vielleicht auch denkt, boah, was könnte man tun? Aber es ist einfach unerreichbar und man hat auch nicht die Möglichkeiten. Aber Ukraine war jetzt erreichbar, ist von mir aus 1500 Kilometer bis zur Grenze. Und durch unsere Gemeinde, wo viele Leute sind aus der ehemaligen Sowjetunion, gab es einfach Kontakte in die Ukraine. Und dann sind wir 2 Wochen nach Kriegsbeginn als Gemeinde anfangs losgefahren, haben ein paar Busse voll gemacht, sind in die Ukraine gefahren. zu dem Zeitpunkt habe ich gar nicht drüber nachgedacht, fährt man da öfter hin oder nicht oder wie helfe ich weiter, sondern wir haben gesagt, wir packen ein paar Busse voll mit Kleidung, Lebensmittel, sind dann losgefahren. Und als ich dann die Menschenmassen an der Grenze gesehen habe, all die Menschen, ich meine, ich kannte Flüchtlinge auch aus Griechenland, aus den Flüchtlingslagern, aber ich habe nie gesehen, wie die ihr Land verlassen, ne? Wie Männer sich von ihren Familien verabschieden. Und das hat mich so bewegt, dass ich gesagt habe, das war jetzt keine einmalige Aktion. Ich kann ja jetzt nicht nach Hause fahren und so tun, als hätte ich nicht gesehen, wie die Menschen alle ihr Land verlassen. Und dann bin ich ja, Monat für Monat gefahren. Mittlerweile war ich 2 Dutzend Mal in der Ukraine.
Mhm. Du hast angefangen, also du hast es eben erzählt, das war so eine Gemeindeaktion am Anfang. Und dann hast du eine Weile lang alte Autos in Deutschland gekauft, umgebaut und in die Ukraine gebracht. Erklär mal, was steckt da dahinter an Idee?
Ja, ich habe mal einen Bericht gelesen, ich glaube in der englischen Tageszeitung, dass am Anfang des Krieges pro Woche 7 Krankenwagen zerstört worden im Schnitt. Und dann habe ich einfach einen Pastor, zu dem ich Kontakt hatte in der Ukraine, gefragt, braucht ihr Autos, braucht ihr Krankenwagen? Und ich hatte keine Vorstellung davon, wo kommt man an, gebrauchten Krankenwagen, was kostet das, wie kriegt man das darüber? Habe dann so einen ausrangierten Corona-Testwagen gekauft, habe den rübergebracht. Und ja, in der Ukraine ist es so, es gibt 2 verschiedene Arten von Fahrzeugen, die an der Front quasi dann da gebraucht werden. Das sind CASEVACs, also Casual Evacuation. Das ist, wenn jemand an der Front verwundet wird, dann wird der einfach hinten auf den Pickup geschmissen oder in den Kofferraum von einem Auto und einfach nur rausgefahren. Da sitzt kein Sanitäter daneben, da gibt es keine medizinische Behandlung, da geht es einfach nur darum zu evakuieren.
Hauptsache weg aus dem Kriegsgebiet.
Hauptsache weg, genau. Und diese Autos, das sind ja, gebrauchte SUVs, Pickups, das können Busse, Transporter sein, davon habe ich einige rübergebracht. Und dann gibt es natürlich richtig klassische Krankenwagen, die stehen dann 10, 15, mittlerweile auch 20 Kilometer hinter der Front, wo dann eine Übergabe stattfindet, wo die dann die Verwundeten weitertransportiert werden oder von einem Stabilisierungspunkt zu einem Krankenhaus. Und davon habe ich auch schon einige rübergebracht. Also mittlerweile waren es 45 Fahrzeuge. Da waren auch ein paar dabei, die an Kinderheime gingen oder an Militärkaplane. Aber der Großteil sind CASEVACs und Medivacs halt zur Evakuierung von Verwundeten.
Mhm. Du warst am Anfang vor allem im Westen der Ukraine unterwegs, hast da auch einen Pastor kennengelernt und eine Gemeinde und so. Das war dieser Kontakt, was du eben gesagt hast. Mhm. Und dann beschreibst du das in deinem Buch auch, die erste Reise an die Front. Was treibt einen dazu? Weil ich meine, ne, du lebst in Deutschland, Sicherheit, wir haben Gott sei Dank schon lange keinen Krieg mehr erlebt. Warum hat es dich da so hingetrieben?
Ja, ich war selber so ein bisschen überrascht, weil ich das nie geplant hatte und ich hatte nie vor, also als ich das erste Mal am Weg in die Ukraine war, man plant ja nicht, irgendwann fahre ich auch mal an die Front. Das war mir völlig fremd, gar kein Bezug dazu. Ich war auch nie in der Bundeswehr. Aber ich habe halt viel Kontakt gehabt zu dem Pastor und ich habe immer wieder die Bilder gesehen, wie er selber an die Front fährt, da auch teilweise Leute aus seiner eigenen Gemeinde versorgt, ne, die dann mittlerweile Militär waren. Oder der Zivilisten in der Frontnähe versorgt. Und wir haben viel Kontakt gehabt und eines Tages hat er mir eine Nachricht geschrieben, wo er sagte, du musst für mich beten, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. All dieses Leid, ich ertrage es einfach nicht mehr. Und das war der Moment, wo ich so realisiert habe, was auch diese Situation mit den Christen vor Ort macht. Die müssen ja auch ihre neue Rolle finden. Auf einmal, ich meine, ein Pastor, der hatte die gleichen Aufgaben wie ein Pastor in Deutschland. Der bereitet einen Gottesdienst vor, der trifft sich vielleicht mit Leuten aus der Gemeinde, macht mal eine Taufe oder eine Beerdigung oder eine Hochzeit. Und auf einmal fährt er an die Front, trifft Leute, also seine Leute aus der Gemeinde, die mittlerweile Soldaten sind, fährt dahin und bringt Lebensmittel zu Zivilisten, sieht all diese Zerstörung, riskiert auch sein Leben. Das ist natürlich eine völlig neue Rolle, die die Leute auch teilweise überforderten. Gerade auch Zivilisten, die das gar nicht auch kennen. Und das wäre mir so ein Anliegen, zu sagen, ich fahre mit, um euch zu ermutigen, zu sagen, ihr seid nicht alleine. Mir war auf einmal dieses Leid auch der Pastoren bewusst, gar nicht mal unbedingt der Leute an der Front, die da kämpfen, sondern auch die Leute, die helfen. Ne? Und da habe ich einfach ganz spontan gesagt, ich fahre mit, ich will helfen. Und das war tatsächlich irgendwie so, als hätte Gott mir das aufs Herz gelegt, weil ich hatte nie von mir aus den Wunsch, da irgendwie hinzufahren, sondern das war irgendwie so, dass ich in mir gespürt habe, boah, ich fahre damit. Mhm. Und habe ihm dann geschrieben, hör mal, wenn du das nächste Mal fährst, ich habe hier ein paar Autos für dich, dann würde ich gerne eins mitfahren und selber mit an die Front bringen. Und
so Deiner Frau hast du nichts davon erzählt, oder? Wie war das?
Ja, ich hab gesagt, ich bleibe etwas länger in der Ukraine, um die Spenden zu verteilen, die ich dahin bringe. Ich habe jetzt nicht im Detail erwähnt, wo ich die verteile.
Okay.
Ja.
Wie war denn das so deine erste Begegnung an der Front? Ich stelle mir das so, also du hast da eine schusssichere Weste gekriegt und gehst dahin. Wie war deine erste Begegnung mit den Soldaten da?
Das war vormittags, morgens früh. Wir haben uns erst an einer zerstörten Tankstelle getroffen. Da haben wir den Krankenwagen übergeben, den ich mit hatte, an zwei Sanitäter. Und die haben uns dann eingeladen, mitzukommen in ihren Unterschlupf. Das war ein verlassenes Dorf, wo alle Zivilisten weg waren, weil es einfach so frontnah war. Und da versteckten sich in diesem Dorf die Sanitätseinheit. Das war die 33. Brigade. Und wir wurden dann zum Frühstück eingeladen. Ich war in diesem Dorf und überall nur Soldaten. Und auf den ersten Blick kann man als Laie gar nicht unterscheiden. Ist das jetzt ein Soldat, der wirklich kämpft, oder ist es ein Sanitäter? Mittlerweile kenne ich den Unterschied und sehe es auch. Aber für mich waren das alles Soldaten. Und ich war in diesem Dorf und die haben sich dann den Krankenwagen angeguckt, den ich mitgebracht habe. Genau, ja, und dann standen wir alle im Kreis, 40, 50 Leute. Und dann habe ich einfach gesagt, meine ursprüngliche Idee war ja mitzufahren, um die Christen vor Ort zu ermutigen und denen eine Hilfe zu sein. Da habe ich gesagt, jetzt stehe ich hier. Die gucken mich alle an, ich habe den Krankenwagen gerade mitgebracht. Jetzt muss ich auch irgendwie was sagen. Und dann hatte ich total auf dem Herzen, über Frieden zu sprechen. Weil das ist, was sich jeder da wünscht. Jeder hat den Wunsch nach Frieden. Und es scheint einfach aus menschlicher Sicht total weit weg. Und ja, da habe ich einfach so eine Andacht gehalten und einfach gesagt, du kannst auch Frieden haben, trotz aller Umstände, trotz Krieg, egal was ist, wenn dieser Friede von Jesus kommt. Ne? Und habe einfach eine neue Perspektive geben wollen und habe einfach die Reaktion gesehen, wie offen die Leute waren, wie sie zugehört haben. Nachher haben mich sehr viele in den Arm genommen, sich bedankt und habe ich gedacht, wow, guck mal, du hast hier eine Möglichkeit, mit der ich nie gerechnet hätte, zu Leuten zu sprechen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich überhaupt mal zu Soldaten spreche. Und da habe ich gedacht, in dem Moment, ähnlich wie damals die Situation an der Grenze, wo ich die Flüchtlinge sage, das kann ja jetzt nicht einmalig gewesen sein, das musst du weitermachen. Und mittlerweile war ich dann 15, 16 Mal an der Front. Ja.
Du hast am Anfang schon erzählt, dass es für dich einfacher ist, an der Front zu den Soldaten zu sprechen, als für die Pastoren und Prediger vor Ort, weil die vielleicht so ein Gefühl haben, oh, ich müsste vielleicht auch hier mehr helfen oder sowas. Hast du das so als Einladung, also haben die dich so ein bisschen vorgeschoben nach dem Motto, Manuel, komm, jetzt du kannst ja was sagen, weil du bist hier unverdächtig?
Ich habe ja eben irgendwann erwähnt, dass es für viele Christen irgendwie schwierig ist, so ihre Rolle zu finden. Ne? Und die Rolle meines Teams da in der Ukraine war einfach, diese Medivacs oder Kessivacs zu bringen, Verbandsmaterial, die Leute zu treffen. Und auch mit Gemeindemitgliedern, mit denen wurde dann halt auch gebetet und ein Abendmahl gehalten, aber die hatten weniger die anderen Soldaten, die keinen Gemeindekontext haben, im Blick. Und das war gar nicht, weil sie jetzt sagten, ich traue mich nicht oder sowas oder die hören mir eh nicht zu, sondern sie hatten halt eine andere Aufgabe. Und als ich dann kam und ganz selbstverständlich sagte, lass mal mit denen hier beten und mal eine Andacht halten, da waren die erstmal so, ja, aber glaubst du denn, die hören zu? Und ich sage, das sehen wir ja dann. Und ja, sie haben tatsächlich zugehört. Und ab dem Moment war dann klar, alles klar, das ist Manuels Rolle. Weil ich spreche auch die Sprache nicht. Und ich stecke da nicht so tief in der Logistik drin. Die planen die Touren, die kennen die Leute. Und die sind dann mehr mit diesen organisatorischen Dingen beschäftigt. Und meine Aufgabe ist einfach, egal wo wir hinkommen, ob es in der Stadt ist, wo Zivilisten noch leben, ob wir Soldaten treffen, meine Aufgabe ist einfach dieser fromme Part mit Andachten, mit Gebet, weil es einfach dann so entstanden ist. Und das war zum einen so eine Aufgabenteilung und weil ich das für meine Aufgabe auch so sehe, das ist so der Hauptpunkt, weswegen ich da hinfahre. Deswegen nutze ich auch die Gelegenheiten. Und es ist natürlich, wie ich eben sagte, dass die mir natürlich auch eher zuhören, weil wenn da jemand aus Deutschland kommt, das ist dann an sich schon irgendwie so eine kleine Sensation, dass da überhaupt jemand freiwillig hinkommt und dass der dann auch noch eine Andacht im Gepäck hat, das ist dann nochmal, ja, da hören die einfach zu.
Ja, ja. Über was hast du denn da gesprochen? Weil ich stelle mir vor, wenn man so in einer ganz normalen Gemeinde in Deutschland mal predigt, da gibt es so verschiedene Themen, aber da hast du Leute vor dir, die nicht alle fromm sind, also vielleicht Moslems, keine Ahnung was, die in ziemlich herausfordernden Situationen stehen. Was hast du denen gesagt von der Bibel, vom Glauben her?
Also ich fahre da nicht als Evangelist hin. Ne? Ich habe ja auch nicht viel Zeit, weil wir werden dann oft von Drohnen geortet. Das heißt, wir haben nur ein paar Minuten Zeit, bis wir wieder weiter müssen. Und da bleibt keine Zeit für Evangelisation in diesem Sinne. Was ich mache, ist die Menschen ermutigen, Hoffnung geben, einen Frieden geben. Und ich gucke auch immer, in welcher Situation sind die Leute gerade. Was können sie am ehesten gebrauchen? Kommen die gerade aus dem Gefecht oder gehen die bald ins Gefecht? Oder ist es eine Sanitätseinheit oder eine Kampfeinheit? Sind es Zivilisten? Und das ist dann ganz unterschiedliche Andachten. Manchmal geht es einfach um Gebet, dass ich den Leuten ermutige zu sagen, immer, ich weiß, was für ein Paket ihr mit euch rumschleppt. Und es ist ja nicht nur, dass die selber getötet werden können, die müssen ja auch töten. Und das ist für viele schon ziemlich herausfordernd. Und da habe ich dann so verschiedene Dinge, wo ich mit ihnen drüber spreche, wo ich sage, hör mal, wenn du heute Abend in deinem Feldbett liegst, dann bet doch mal zu Gott, weil er ist an dir interessiert. Der ist an deinen Sorgen und Nöten interessiert. Und wenn du niemanden hast zum Sprechen, dann sprich mit Gott, weil der interessiert dich für dich und für das, was dich bewegt. Und ich meine, die haben ja nichts zu verlieren. Ne? In anderen Situationen spreche ich über ganz andere Dinge. Ich habe zu Zivilisten gesprochen in der Stadt, die war schon kurz vorm Fall. Da war wirklich, da ging nur noch Artillerie runter und das war wirklich, es gab für die Zivilisten keinen Weg mehr raus. Und viele sind auch völlig geblendet von Propaganda, von, die haben halt viele auch russisches Fernsehen und die wissen überhaupt nicht, wer ist Freund und Feind und was ist hier überhaupt und können vieles nicht einordnen. Und wenn man ehrlich ist, werden viele von denen da auch sterben. Die kommen dann nicht mehr lebend raus. Und da habe ich zum Beispiel einfach eine Andacht gehalten über, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weil der Weg, es gibt keinen Weg mehr raus, aber Jesus ist der Weg. Ne? Wahrheit, die wissen nicht, die können das oft gar nicht einordnen. Da ist seit Jahren auch kein Strom mehr, die kriegen nichts mehr von außen mit, die wissen überhaupt nicht, was Sache ist. Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ne? Und Leben, auch selbst wenn sie da sterben, bietet Jesus ihnen Leben an. Und ja, das sind dann so Dinge, wo ich einfach schaue, wie ist die Situation, zu wem spreche ich ja gerade, was bietet sich an. Und das sind dann kurze Andachten, nachher noch ein Gebet. Genau, viele würden wahrscheinlich sagen, ist das jetzt nachhaltig oder nicht? Aber das ist, ja, das liegt ja nicht an mir. Ich kann da nur hinfahren, einen Samen aussäen und was daraus wird, das liegt dann nicht mehr in meiner Hand.
Ich kann mir vorstellen, dass einen solche Begegnungen und solche Momente auch irgendwie verändern. Ich meine, du warst vorher Christ, du bist jetzt Christ. Mhm. Glaubst du anders? Redest du anders? Denkst du anders nach diesen Begegnungen?
Ja, also man wird jedes Mal etwas dankbarer und demütiger. Und natürlich, das sind so Situationen, da ist man auch wirklich auf Gott angewiesen. Und auch auf den Heiligen Geist und einfach so zu sagen, so Gott, du musst jetzt die Kontrolle übernehmen, weil was soll ich da in so einer Situation, in eine zerbombte Stadt mit Zivilisten, deren Sprache ich nicht spreche, deren Kultur ich nicht wirklich kenne. Also wenn ich da nicht auf Gott angewiesen bin, wo dann? Ne? Und das ist, wo man wirklich merkt, so man ist deutlich näher an Gott und vertraut Gott viel mehr und als so im Alltag. Ne? Weil sag mal, mit Terrassendächern, wenn ich irgendwo beim Kunden stehe und was aufmesse, das ist jetzt nicht die Situation, wo ich schreie, Gott, ich brauche dich jetzt. In der Stadt, in die gerade Artillerie fliegt, dann schon eher. Ne? Also das merkt man. Und natürlich versuche ich, das auch für mich selber mitzunehmen. Ich meine, klar, als Selbstständiger ist es eh schon manchmal herausfordernd. Und wenn man dann alle paar Wochen noch in der Ukraine ist und da kann ich diesen Frieden auch gerne mal hier in Deutschland gebrauchen und sich daran zu erinnern, was habe ich denn den Leuten da in dieser Stadt da gepredigt, gilt das auch für mich, wenn ich hier gerade an meiner Steuererklärung sitze oder andere Dinge. Das ist was, wo ich versuche, immer viel mitzunehmen und zu sagen, hey, das, was du da voller Überzeugung an andere predigst, das darfst du auch gerne selber glauben.
Krass. Ja, das sind ja dann zwei Welten, wo du unterwegs bist. Ne? Ich stelle mir das auch schwierig vor, du hast diese Bilder im Kopf und weißt jetzt gerade, wird es für die Menschen da schwierig oder ja, müssen vielleicht manche sterben und du machst deine Steuererklärung oder baust gerade ein Terrassendach. So, ne? Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, das so immer klar zu trennen, oder?
Ja, es ist gerade am Anfang, so die ersten 2-3 Male, als ich zurückkam, war es sehr, sehr schwierig, ne? Weil man hat all die Eindrücke und ich war ja da neu, ich war ja nie beim Militär und du fährst dann da und dann wirst du die ganze Zeit angebrüllt, was du machen musst. Ne? Achte auf den Straßenrand, da liegen Bombensplitter und dann willst du bremsen, weil ein Hund vors Auto rennt und er sagt, fahr weiter. Und also so Dinge, dann pfeift es und alle schmeißen sich hin, nur ich gucke nach oben. Das machst du einmal und nie wieder. Also das sind so Eindrücke, du nimmst so viel mit. Und dann kommst du nach Hause und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich auf dem Spielplatz war mit meinen Kindern und mein Jüngster musste pinkeln und wir wollten dann zum Waldrand gehen und ich ging durch die Wiese und machte mit dem Fuß immer so, wischte das Gras so auf Seite, um zu gucken, ob irgendwo Minen liegen. Und dann denkst du mir, ey, sag mal, was machst du hier eigentlich? Ne? Oder weißt du, das erste Flugzeug, was über dich fliegt in Deutschland, ne? Da guckst du direkt, wo ist die nächste Mauer, wo kann ich mich hinschmeißen? Ja. Presslufthammer. Also so Dinge, wo man direkt nervös wird und das ist natürlich das eine, aber das andere ist, so das alltägliche Leben wieder zu so anzunehmen und zu sagen, ja, das ist nun mal hier mein Leben. Und wenn irgendwer eine Reklamation hat und irgendwo tropft es, dann muss ich mich trotzdem drum kümmern. Klar, sterben in der Ukraine Menschen und da mögen die Probleme größer sein, aber so dann das eigene Leben wieder hier zu akzeptieren und sagen, aber das ist halt auch Teil meines Lebens, da muss ich mich jetzt auch drum kümmern. Das ist halt auch ja, manchmal herausfordernd.
Eine Herausforderung, ja. Du bist ein Mensch, der sich gerne herausfordern lässt. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Ukraine, auch was du politisch an Statements so immer wieder von dir gibst. Ich nehme dich als sehr aktiv wahr, als ein Mensch, der tief von seinem Glauben geprägt ist. Bring das mal kurz als Statement. Inwieweit prägt dich dein Glaube bei allem, was du tust? Was ist so deine Kernmotivation, die dich antreibt?
Meine Kernmotivation ist, glaube ich, einfach, dass ich versuchen möchte, Menschen so zu sehen, wie Gott Menschen sieht. Und das ist oft herausfordernd, aber ich glaube, gerade als Christen, weil wenn wir uns umschauen so, und in die Gesellschaft schauen, du siehst so viel Not, selbst in Deutschland. Ne? Wir haben ja keinen Krieg und wir haben Demokratie und Frieden und trotzdem sind die Menschen, geht es vielen halt schlecht oder denken zumindest, es wäre schlecht. Und es wird viel gejammert und geschimpft und man merkt so eine Spaltung und politische Lager treffen aufeinander und das erlebt man ja selbst im christlichen Rahmen, wo es viel Diskussion gibt. Ne? Und da ist mir einfach ein Anliegen, da denke ich, wenn wir da nicht, sag mal, ja, wie soll man es sagen, nicht die Stimme der Vernunft, aber die Stimme der Hoffnung oder die Stimme des Friedens, ne, und der Liebe, wer denn dann? Also wenn wir es nicht machen, dann wird es kein anderer machen. Und das ist mir echt ein Anliegen, ob ich in der Ukraine bin oder in Deutschland oder irgendwo anders, den Menschen zu sagen, hey, es geht auch anders als Spaltung, es geht auch anders als Streit. Es gibt einfach eine Hoffnung, die größer ist. Ne? Und es gibt, das ist mir irgendwie ein Anliegen. Dafür muss man nicht in die Ukraine fahren, dann musst du nur morgens zum Bäcker gehen und den Unterhaltungen zuhören. Da kannst du schon aktiv werden.
Klar. Alles klar, Manuel, vielen Dank. Wer mehr wissen will, soll dein Buch lesen. Erstmal danke für das Gespräch und ich wünsche dir viel Segen für alles, was noch so kommt bei dir.
Dankeschön.
Danke. In seinem Buch berichtet Manuel Weber ausführlich über seine Reisen an die Ukraine-Front, über seine Motivation und über die vielen Begegnungen, die er dort hat. Der Titel des Buches, Der kugelsichere Prediger als Seelsorger an der Ukraine-Front, Autor ist Manuel Weber. Es hat 196 Seiten, viele Fotos von den Einsätzen in der Ukraine und kostet 22 Euro. Käuflich erwerben können Sie es beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder natürlich online. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.